Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute dreht sich alles um das Thema Marketing. Vielleicht schauen wir auch ein bisschen über den Tellerrand und sprechen über künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, Timo Brümmer begrüßen zu dürfen. Er ist COO von Rockin' Stars, also ein Experte, wenn es um das Thema Marketing geht. Hallo Timo.
Ilka, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Timo, cool, dass du die Zeit nimmst. Wir haben noch nie über Marketing in meinem Podcast gesprochen. Dabei bin ich ein Marketing-Guru, so bezeichne ich mich zumindest selbst immer. Ich liebe Marketing, das Thema Marketing, wie Firmen sich positionieren und was man selbst auch in puncto Eigenmarketing machen kann. Was machst du genau als COO bei Rockin' Stars? Was hat das mit Marketing zu tun?
Ja, also vielleicht erstmal zu uns als Agentur. Wir selbst bezeichnen uns als Impact-Agentur. Das bedeutet, dass wir in der Regel immer sehr nah an den Geschäftsmodellen unserer Kunden arbeiten. Das heißt, normalerweise werden wir angerufen, wenn man entweder mehr Umsatz oder mehr Leads generieren will. Und dann überlegen wir uns die entsprechenden Konzepte, wie man das am besten machen kann. Am Ende läuft das dann meist darauf hinaus, dass ich natürlich auch so eine Art Budgetallokation machen muss, KPIs prognostizieren muss, die dabei rauskommen. Das ist sozusagen der strategisch-konzeptionelle Part. Und dann setzen wir das aber auch mit unserer Agentur entsprechend dann operativ um, weil wir häufig bei unseren Kunden eben feststellen, dass die Kapazitäten oder die Expertise nicht da ist, um alle Kanäle, die es in der Marketingwelt so gibt, auch zu bedienen. Und deswegen bieten wir diesen operativen Teil dann entsprechend auch mit an. Ich selber bin eher so auf der ersten Seite der Medaille unterwegs, also kümmere mich vorrangig um die strategischen und konzeptionellen Fragen bei uns und bin zusätzlich auch insbesondere im New Business Bereich unterwegs. Also wenn wir uns mit neuen Kunden austauschen und überlegen, ob das zusammenpassen könnte, dann laufen die meisten dieser Anfragen über meinen Tisch.
Cool. Was würdest du denn sagen, wie hat sich das Marketing die letzten 5 Jahre verändert?
Die letzten 5 Jahre, du hast vorhin schon die Brücke ja mal kurz geschlagen. Natürlich ist KI überall wie in fast jeder Branche irgendwie präsent in ganz unterschiedlichen Ausführungen, weil natürlich viele Themen sowohl in der konzeptionellen Arbeit, aber natürlich auch in der Generierung von Texten, Bildern, Videos sich durch KI massiv verändert haben. Und da sind wir auch längst noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das ist sozusagen von der operativen Arbeit auf jeden Fall ein Aspekt. Gleichzeitig geht mit KI natürlich auch eine deutliche Veränderung des Nutzerverhaltens einher. Das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld. Man nutzt nicht mehr so häufig Google, wie das früher der Fall war, sondern man geht viel schneller in die LLMs. Nicht nur im Business-Kontext, sondern eben auch, wenn ich mich, weiß nicht, über meine nächste Reise informieren möchte oder manche machen ihren, mache ich es auch, den Wocheneinkauf über ein eigenes LLM. So, und dann hast du natürlich sehr, sehr schnell auch Auswirkungen, die quasi für jedes Unternehmen relevant sind. Das führt dazu, dass uns viele Kunden ansprechen und fragen, ja, wie kriege ich das denn hin, dass ich in diesen LLMs auch auftauche als Marke? Und da muss man sagen, ist natürlich KI das völlig übergreifende Thema, das alles und alle Diskussionen aktuell bestimmt. Nichtsdestotrotz, wenn man es mal von KI absieht oder etwas größer zieht, muss man einfach sagen, dass die Anzahl der Kanäle halt im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte immer größer geworden ist. Und ich glaube, das ist auch bei vielen unserer Kunden die große Herausforderung. Also du stehst so ein bisschen wie vom Wald. Ja, du weißt, ich muss irgendwie was machen, aber jetzt sind hier 4000 Bäume und ich weiß nicht, was sind jetzt wirklich die 5 Bäume, die ich mir angucken sollte. Und da helfen wir halt, eine Priorisierung vorzunehmen, damit man am Ende auch seine Budgets sinnvoll einsetzt.
Was ist denn da der geilste Scheiß aktuell? Also wenn ich jetzt zu dir komme und ich möchte einfach Budget, Geld richtig einsetzen?
Ja, das ist immer eine ganz beliebte Frage, aber ich habe da keine Antwort drauf, weil es hängt immer davon ab. Und zwar gibt es mehrere Faktoren, die wichtig sind. Die wichtigsten aus meiner Sicht sind erstens natürlich, sich klar zu sein, wer ist eigentlich die Zielgruppe, die ich bedienen will, weil ausgehend von der Zielgruppe kann ich ableiten, in welche Kanäle ich investieren sollte, erstens, und zweitens, was mache ich überhaupt auf diesen Kanälen? Also es ist ja schön, wenn ich jetzt irgendwie weiß, dass meine Zielgruppe auf TikTok ist, aber ich muss mir dann ja immer noch überlegen, was mache ich denn da? Das ist die erste Komponente. Und die zweite Komponente ist einfach auch mein Unternehmensziel. Also geht es jetzt darum, dass ich ganz hart in den Abverkauf investieren möchte und möglichst schnell? Oder möchte ich meine Marke langfristig aufbauen? Das, also Zielgruppe und Ziel sind in meinen Augen so die wichtigsten Parameter, die ich zu Beginn kennen muss. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Detailstufen darunter. Aber das ist erstmal so die Ausgangsbasis, von der wir starten. Und wenn ich das weiß, dann sind sozusagen die, und deswegen machen wir auch die konzeptionelle Arbeit, sind die Antworten halt immer sehr unterschiedlich. Ne? Deswegen kann ich nicht pauschal sagen, für alle ist genau dieser Weg immer der richtige, sondern das hängt halt von der jeweiligen Situation sehr konkret ab.
Und hilft euch jetzt die Entwicklung von KI oder würdest du sagen, der Kunde kommt auch oft an und sagt, ja, können wir auch mit KI machen, Post erstellen, Grafiken und Co.?
Ja, natürlich gibt's das und das ist auch total fair, so eine vernünftige Business-Entscheidung. Wenn ich merke, dass irgendwie das, was ich intern günstiger, besser machen kann, dann würde ich das auch intern machen. Ich glaube trotzdem, dass es für uns Agenturen generell und damit natürlich auch für uns noch genug Spielwiese geben wird, auch in Zukunft. Weil in der Regel, wenn man es jetzt mal ganz abstrakt sieht, warum holst du dir überhaupt eine Agentur, dann ist es eigentlich entweder so, dass ich möchte, dass die Agentur irgendwas schneller kann, als ich das selber kann, oder sie kann irgendetwas besser. Und das sind so die beiden Kernvorteile, für die wir Agenturen natürlich auch selber kämpfen müssen. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein, sozusagen vor den klassischen Unternehmen. Und das ist die Aufgabe, die ist durch KI jetzt vielleicht etwas anspruchsvoller geworden, aber grundsätzlich nicht anders geworden. Das merken wir jetzt ja auch in den letzten Monaten und Jahren auch. Also es ist ja eher so, dass durch diese zusätzliche Komplexität noch mehr Fragen bei Kunden auftauchen. Daraus gibt sich noch mehr Bedarf. Deswegen habe ich persönlich jetzt keine Angst vor der Zukunft, bin mir aber total bewusst, dass sich natürlich die Agenturwelt und die Schwerpunkte verschieben werden.
Ja, spannend. Du hast ja gerade eben auch gesagt, heute googelt nicht mehr jeder, sondern viele nehmen einfach die KI. Könnt ihr da auch unter die Arme greifen und optimieren? Ich meine, vor Jahren hat man immer bei Webseiten beispielsweise SEO optimiert. Macht ihr sowas auch für KI und wenn ja, wie?
Ja, ist tatsächlich aktuell so eines unserer Schwerpunktthemen, mit denen Kunden auf uns zukommen, insbesondere auch im B2B-Bereich. Warum? Weil im B2B-Bereich habe ich es mit einem Buying Center zu tun aus ganz verschiedenen Personen. Die Customer Journey ist relativ komplex, die Fragestellungen sind sehr komplex. Also wenn ich halt einen Maschinenpark verkaufe, dann hat halt der Produktmanager und der Finanzmanager und dann vielleicht auch der Anwender, die haben völlig unterschiedliche Fragestellungen. Das heißt, es ist total lohnenswert, diese verschiedenen Fragestellungen auch zu adressieren, wenn ich jetzt ein B2B-Unternehmen bin. Und da sorgen wir genau dafür, dass das funktioniert. Da starten wir ganz klassisch immer mit einer Analyse. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, wo steht die Marke aktuell. Da haben wir ein selbst programmiertes Tool, das das sehr, sehr gut kann und die Website quasi analysiert, damit ich einen Anhaltspunkt habe, wo ich starten kann. Und dann habe ich die Grundlage erstmal, um auf meiner eigenen Website zu optimieren und besser zu werden. Und dann gibt es aber natürlich auch, und das ist auch ein wesentlicher Unterschied nochmal zu dem, was man früher bei SEO-On-Page-Optimierung gesehen hat, dann gibt es ja die Herausforderung, dass die LLMs, die wollen natürlich nicht einfach nur die Informationen von den Websites abgreifen, weil sie wissen, dass natürlich jedes Unternehmen sagen würde, ich bin das beste Unternehmen in meiner Branche. Das heißt, die Qualität dieser Informationen ist überschaubar, sondern die werden versuchen, halt in anderen Fachmagazinen, Portalen etc. Informationen zu finden. Das bedeutet für mich als Unternehmen, ich muss versuchen, dort auch präsent zu sein, eigene Studien, Daten herzuleiten, die einen Mehrwert für die Nutzer bieten. Und dann habe ich eben eine gute Ausgangsbasis, um tatsächlich in den LLMs auch zitiert zu werden. Und das ist ein Prozess, bei dem wir gerade sehr, sehr stark unterstützen, weil da muss man sagen, das war zuletzt nicht unbedingt auf der Agenda von allen. SEO hat zwar jeder mal gemacht, aber es hatte, glaube ich, nicht die Bedeutung, die wir aktuell sehen, durch die neuen LLMs.
Was glaubst du, was passiert mit Google? Wird es Google in einem Jahr noch geben?
Ja, absolut. Google hat in meinen Augen von allen Playern die besten Voraussetzungen, um auch zukünftig das interessanteste, attraktivste Modell zu sein. Wir wissen ja noch nicht, wo es hingeht, ob wir wieder eine Monopolisierung sehen, wie wir das im SEO-Bereich sehen, oder ob es tatsächlich Platz für mehrere große LLMs gibt. Aber Google hat den Cashflow, um das zu finanzieren, hat die technische Ausstattung, um das zu finanzieren, hat den Marktzugang, um überhaupt Kunden zu adressieren. Das heißt, ich würde sagen, von allen Playern, die es da gibt, beste Voraussetzungen. Insofern mache ich eine harte Prognose, dass Google weiterhin ein total relevanter Player sein wird.
Sehr gut. Du hast ja gerade auch über B2B gesprochen, B2B-Kunden. Wie verändert sich das Kaufverhalten aktuell von B2B-Kunden?
Ja, also wir sehen das bei ganz vielen Branchen. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, war es zum Beispiel für die Software-as-a-Service-Branche mal geguckt. Da sieht man halt schon, dass in den Statistiken, dass circa 70% der Recherche schon stattfinden, bevor überhaupt der erste Kontakt zu dem Unternehmen zustande kommt. Bedeutet im Klartext, potenzielle Kunden nutzen die LLMs, machen Vorrecherche, machen Vergleiche, holen sich Informationen und erst dann nehmen sie den Hörer in die Hand oder schreiben eine E-Mail. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich so ein Unternehmen bin, muss ich es schaffen, vorher schon da zu sein und irgendwie aufzutauchen, weil ansonsten wird mich der Anruf gar nicht erreichen. Und ich glaube, das steht sinnbildlich für viele andere B2B-Branchen, wo der Prozess ein sehr ähnlicher ist, weil du halt ein komplexes Buying Center hast, wo unterschiedliche Leute zeitgleich recherchieren, sicherlich auch einen anderen Hintergrund haben, anderes Wissen anzapfen wollen. Und insofern wird das total wichtig sein, dass man da in diese, wir nennen das immer Frageräume investiert, also sich Gedanken macht, was sind die Kernfragen, die stellen, um dann Antworten zu mappen und zu sagen, wie komme ich jetzt dahin, dass ich bei dieser Frage auftauche mit einer validen Antwort, die dann auch hilft.
Ja, wenn ich jetzt zu euch komme, dann will ich am Ende natürlich was verkaufen. Ich will bei euch mein Geld lassen, mich gut beraten lassen, aber das Endziel ist ja immer Sichtbarkeit und am Ende dann auch etwas zu verkaufen, Produkt oder sich selbst. Was würdest du sagen, unterscheidet guten Content von Content, der tatsächlich verkauft?
Das ist eine gute Frage. Zunächst muss man mal sagen, dass die Messbarkeit Stand heute ja durch die LLMs auch schwieriger geworden ist, weil wenn ich jetzt zitiert werde in einer LLM-Antwort, dann ist es eigentlich nicht mehr per se so, wie das früher bei der Google-Suche war, dass ich klicke und dann bin ich auf der Website und bin erstmal in dieser Markenwelt, sondern normalerweise bleiben die User dann erstmal in ihrem LLM-Chat und stellen dann Folgefragen etc. Und von dort das Tracking sauber durchzuziehen auf die eigene Website ist etwas komplexer geworden, weil ich an die Daten teilweise gar nicht komme, weil ich entsprechende Medienbrüche habe. Trotzdem lohnt das Investment natürlich und dann bist du bei deiner Fragestellung, weil ich am Ende durch den Content, der dann in den LLMs ausgespielt wird, auch überzeugen muss. Und die LLMs werden auch nur den Content ausspielen, der am Ende den größten Mehrwert bietet. Da gibt es aktuell, das ist normal in so neuen Technologien, immer noch Shortcuts, die man gehen kann. Also es gibt beispielsweise Unternehmen, die machen so eine Top-10-List von Unternehmen in ihrer Branche und tauchen dann zufällig auf Platz 1 auf und die LLMs referenzieren dann auch von dieser Website. Das sind so Shortcuts, die aktuell noch gehen, aber perspektivisch wird man sich darauf nicht verlassen können, sondern die Qualität, die Antwortqualität der LLMs wird deutlich besser werden. Und das bedeutet, ich muss eben relevanten Content haben, der wirklich datenbasiert ist, der vielleicht auch mit externen Playern zusammen erstellt worden ist, damit ich da noch auftauche. Weil ansonsten leiden die LLMs auch. Also wenn sozusagen aus deren Geschäftsmodell gesehen, wenn die nur noch Quatsch zitieren, ja, und die Leute merken, was soll ich mit dieser Antwort, dann wird das LLM nicht mehr genutzt und das werden sie sich aus eigenen Gründen nicht leisten können.
Das ist klar, aber kann man nicht die LLMs austricksen? Also beispielsweise, um bei Videocontent nochmal einzusteigen, ich habe ein Video, pushe das mit Anzeigen, mit Ads und das hat dadurch 1 Million Aufrufe.
Ja.
Und die KI denkt sich, oh, das hat jetzt eine Relevanz. Ja, aber am Ende habe ich einfach nur Geld reingesteckt und es gepusht künstlich, noch nicht mal organisch, sondern künstlich gepusht. Und dann gibt es da ein anderes Video, was vielleicht inhaltlich wertvoll ist, was aber nicht das Marketingbudget reingesteckt hat, was untergeht.
Ja, aber da würde ich eher sagen, dass sich da eine Chance ergibt für alle, die hochqualitativen Content machen. Wir wissen zwar nicht ganz genau, wie die LLMs ihre zitierten Quellen bewerten, nach welchem Schema. Aber Stand heute scheint sozusagen die Menge des Budgets nicht der ausschlaggebende Punkt zu sein. Das heißt, das, was ja auch berechtigterweise, wenn man so will, kritisiert wird, dass früher bei den SEA-Anzeigen die Top-3 Platzierungen von den großen Playern besetzt worden sind, die halt einfach die Macht hatten und die monetären Mittel hatten, um diese Top-Plätze zu besetzen, das ist aktuell nicht der Fall, sondern da gibt es schon die Möglichkeiten auch für kleinere Player in etablierten Märkten, wenn sie guten Content haben, entsprechend da auch zitiert zu werden. Also insofern würde ich da eher sagen, wenn ich jetzt zu den kleineren gehöre, ist das ein Vorteil, weil ich die Chance habe, mit gutem Content da wirklich zitiert zu werden.
Wie wichtig ist in diesen Zeiten, wo wir ja auch KI haben und oft KI-Posts manchmal besser ankommen als das, was man selber macht, wie wichtig ist Authentizität?
Gute Frage, die auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil man neigt jetzt immer dazu, direkt zu sagen, ja, es ist maximal wichtig. Ich glaube das nicht unbedingt. Ich glaube, es kommt darauf an, wonach der User sucht. Also wenn er beispielsweise nach einem Produktdatenblatt und einem konkreten Use Case sucht, dann ist ihm, glaube ich, dieser Faktor gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Fälle, wo ich sage, wenn du Menschen hast, die authentisch für das stehen, was sie da machen, und damit meine ich gar nicht immer nur den CEO, sondern das kann auch ein Produktmanager sein, der erklärt, warum er den Schuh so konzipiert hat, wie er ihn konzipiert hat, dann hast du, glaube ich, schon einen Vorteil, weil die Dinge, die in der Vergangenheit richtig waren und Einfluss auf Menschen gehabt haben, die sind ja nach wie vor richtig. Also wenn wir beiden uns unterhalten, dann haben wir direkt nach diesem Gespräch ein anderes Verhältnis zueinander als vor dem Gespräch. Und das wieder auch in Zukunft zu bleiben. Also insofern glaube ich, dass diese alten Mechanismen durchaus greifen. Und dazu gehört eben auch der Faktor Authentizität.
Welche Marketingkanäle gewinnen aktuell an Bedeutung? Gibt es da eine klassische Ausprägung?
Also neben den LLMs, das ist jetzt aktuell so ein Thema, investieren natürlich viele Unternehmen auch in Reddit. Hängt aber wiederum auch zusammen, weil Reddit derzeit von den LLMs, insbesondere von den westlich geprägten, als glaubwürdige Referenzquelle häufig herangezogen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Korrektur stattfinden wird, weil es aktuell in meinen Augen etwas zu stark bewertet ist. Aber da sieht man auf jeden Fall eine Verschiebung. Und ansonsten, glaube ich, hängt auch oder sieht man auch viel Investitionen ins Influencer-Marketing derzeit. Das liegt in meinen Augen auch an dem Faktor, den du gerade genannt hast, weil gute Influencer eben auch für Authentizität stehen, für eine gewisse Empfehlung stehen und das natürlich Faktoren sind, die durch diese LLM-Welt auch weiterhin getriggert werden. Als drittes ist jetzt eher noch eine Prognose, das kann ich noch gar nicht so anhand von konkreten Fällen benennen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine Art Wiederbelebung von PR-Arbeit gibt. Ihr wurde ja in den letzten Jahren in meinen Augen teilweise ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, das braucht man alles nicht mehr. Aber ausgehend von der Prognose, dass die LLMs halt externe Quellen als Glaubwürdigkeitsfaktor heranziehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Branchenplattformen, Fachmagazine, Review-Plattformen davon profitieren könnten, weil sie eben genau diese Glaubwürdigkeit mitbringen.
Das finde ich auch nochmal spannend. Also, dass PR vielleicht nochmal wirklich so einen Höhenflug erleben wird. Interessant.
Das sieht man auch bei Medienpartnern, also ganz kurz als Ergänzung. Die stehen ja auch viele Medienpartner jetzt unter Druck, ja, weil früher hat man die Informationen von deren Plattform bezogen. Dann haben sie Werbeplätze ausgespielt, für die sie finanziert worden sind. Jetzt bleiben die User in ihren LLMs, müssen also gar nicht mehr auf spiegel.de oder sonst wohin gehen. Das heißt, diese Plattform müssen sich auch überlegen, wie könnten unsere Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass solche Formate, in denen man eben Review-Plattformen oder Ähnliches entwickelt, für die ein Hebel sein könnten.
Wir beide haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Und lass uns mal kurz über LinkedIn sprechen. Vielleicht kannst du da auch noch mal deine Expertise und Sichtweise mit uns teilen. LinkedIn hat sich ja über die Jahre so zu einer Plattform für Branding, Personal Branding und Ähnliches entwickelt. Und jedes Unternehmen, die Telekom und so, hat da ihre Influencer, um bei deinem Wort zu bleiben, die dann stellvertretend für das Unternehmen da stehen und zigtausende Likes bekommen und Kommentare zu ihren Posts. Und ich weiß sogar aus internen Kreisen von einem anderen großen Finanzunternehmen, dass wenn man in diesem Kreise des Unternehmens da als Influencer tätig werden will, dass man alle anderen Beiträge von den anderen liken muss und kommentieren muss, dass es da hohe Auflagen gibt, wo ich mich dann ganz kritisch frage, was soll der Scheiß? So, wie siehst du das Ganze und hat LinkedIn wirklich diese Power, die es verspricht zu sein?
Das muss man, glaube ich, mit sich selber ausmachen und wie man den Erfolg seiner eigenen Aktivitäten bewerten möchte. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, sozusagen positiv für LinkedIn, jeder ist für seinen Feed selbst verantwortlich. Also ich kann natürlich durch mein eigenes Nutzerverhalten, wo ich kommentiere, like, wem ich folge, auch selber meinen Feed gestalten. Und ich bin auch in der Lage, jemand mal wieder zu entfolgen, wenn ich sage, was der hier die ganze Zeit postet, das interessiert mich eigentlich nicht. Das heißt, damit habe ich erstmal schon mal eine ziemlich gute eigene Steuerungsmöglichkeit. Trotzdem würde ich dir recht geben, dass in der Vergangenheit oder auch bis heute noch diese, ich nenne das mal so die Instagramisierung von LinkedIn, Überhand genommen hat. Also diese Bilder, wo Selfies von irgendwelchen Veranstaltungen gemacht werden, sind in meinen Augen langfristig nicht förderlich für die Plattform, weil am Ende, so war jedenfalls damals mein Einstieg in die Plattform, war nicht, ich möchte hier irgendwie attraktive Menschen sehen und wie die alle einen Sekt trinken, sondern ich möchte eigentlich relevanten Business-Kontext sehen. Da gibt's eine gute Nachricht, weil LinkedIn selber jetzt gerade in den letzten 1-2 Wochen gesagt hat, dass der Algorithmus sich in diese Richtung wieder verschieben wird, dass also inhaltlich getriebene Postings, Carousels, Artikel etc. an Bedeutung gewinnen werden. Ich bin gespannt, ob sie das durchziehen werden oder nicht, und ob es der Plattform dann vielleicht auch nochmal einen neuen Schub gibt im Sinne von, ja, von wirklich relevanten Business-Mehrwert, der da entsteht.
Wenn du jetzt Firmen und unter anderem auch berätst, gehst du klar auf LinkedIn und erarbeitest deine Strategie oder ist das gar nicht bei euch so im Fokus?
Doch, das ist gerade so ein B2B-Netzwerk natürlich schon häufig eine Plattform, die relevant ist. Und das ist auch völlig okay. Es kommt immer ein bisschen auf die Zielgruppe an, ne? Wenn ich jetzt, also einen Baustellenleiter als Zielgruppe habe, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt LinkedIn machen. Aber wenn ich im Marketing- oder HR-Sektor oder so bin, dann erreiche ich in Deutschland nahezu, würde ich mal sagen, 100% der relevanten Personas auf LinkedIn. Also insofern bin ich grundsätzlich da schon auf der richtigen Plattform. Und dann ist das Entscheidende eigentlich diese Content-Strategie, über die wir gerade schon gesprochen haben, weil die erfordert erstmal eine gewisse Ausdauer. Ja, da komme ich nicht sofort in die Sichtbarkeit über Nacht. Und das kann ich auch aus meinem eigenen LinkedIn-Content erzählen, das ist halt durchaus anstrengend. Ja, also manchmal werden ja auch Influencer und auch B2B-Influencer so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, oh, da ein bisschen rumposten. Aber ich kann nur jedem sagen, der das selber mal macht und versucht, auf lange Strecke durchzuziehen, das ist anstrengend. Da fließt Zeit rein, da fließt Grips rein und das ist nicht mal eben so gemacht. Insofern würde ich sagen, bei vielen B2B-Unternehmen ist es ein guter Weg, da reinzugehen, aber man muss sich bewusst sein, dass das ein Marathon ist und kein kurzfristiger Erfolg.
Ja, ich nutze persönlich LinkedIn als Visitenkarte, so nenne ich das einfach, weil ich immer von Events poste oder habe ich moderiert. Ganz selten, wenn ich Gast auf dem Event bin, mache ich auch schon mal, wenn ich da viele Bekannte getroffen habe, die auch alle auf LinkedIn sind. Nur ich frage mich, ich bin ja Solo-Selbstständig und ich mache das ja wirklich, damit ich sichtbar bin und damit auch die KI die Beiträge schön aufsaugt und nutzt. Na, so. Wenn ich jetzt Mitarbeiter eines Unternehmens bin und ich habe jetzt dieses Beispiel, wir trinken Sekt zusammen, na, und poste das und so. Ich habe ja mein Festgehalt, ich brauche ja gar nicht dieses, ich habe hier eine Visitenkarte und hoffe, dass alle MLMs das aufsaugen und alle ausschütten, dass ich die Moderatorin für das und das bin. Ich frage mich immer, welcher Sinn und welcher Zweck dahinter steht. Also Beispiel, du hast ja gesagt, der Fokus wird noch mehr auf Artikel und so gesetzt. Toll, dann haben wir nicht mehr diese sekttrinkenden Damen auf dem Event, sondern wir haben Beiträge.
Genau.
Und wenn ich diesen Beitrag erstelle, ist es ja immer so, ich muss ja irgendwie provozieren oder irgendwie schreiben, was denkst du dazu? Schreib doch mal in die Kommentare oder was weiß ich. Und da frage ich mich als Ilka, die solche Beiträge liest, haben die keine Freunde, mit denen die am Tisch diskutieren können? Muss ich das jetzt bei LinkedIn diskutieren? Also angenommen, wir würden über ein AfD-Verbot sprechen, wir beide. Das würde ich nicht bei LinkedIn posten und sagen, wofür seid ihr? Lass uns doch mal diskutieren. Sondern da rede ich mit meinem Mann drüber, mit meiner besten Freundin und anderen. Und da frage ich mich immer, haben diese Menschen keine Freunde? Und das ist natürlich sehr oberflächlich jetzt von mir formuliert. Aber ich frage mich, was ist der Sinn von LinkedIn langfristig? Aber, also wenn ja, diese klar. Beiträge, was ist der Sinn von LinkedIn?
Das ist
für alle, die keine Freunde haben, oder wie?
Nee, dahinter steckt ja von dir die Kernfrage, die man sich zu Anfang stellen sollte. Was sind eigentlich die Themen, zu denen ich mich positionieren möchte? So, da sollte man sich irgendwie 3 Kernthemen vornehmen, die einen wirklich interessieren und wo man auch einen glaubwürdiger Faktor und ein glaubwürdiges Wissen dazu hat. Bei mir ist es zum Beispiel, um dein AfD-Beispiel zu nehmen, so, ich mache keine politische Kommunikation auf LinkedIn. Ich habe durchaus.
Das war jetzt auch ein krasses Beispiel, ne? Ja, also klar, da schreite ich sofort die Nation mit.
Könnte ja alles Mögliche sein. Also muss ja gar nicht die AfD sein, könnte jedes andere politische Thema sein.
Ja, ja.
Das mache ich nicht, weil das nicht meine Positionierung ist. Sondern mir geht es da um Themen, die irgendwo zwischen Marketing und KI liegen. Das sind die beiden Kernthemen, um die sich alles dreht. Sonst würde mein Account völlig verschwimmen und wäre auch für niemanden wirklich relevant. Das heißt, das wäre ja schon eine Grundarbeit, die ich zu Anfang setzen muss.
Ja.
Und dann. Das ist jetzt aber auch sozusagen meine persönliche Story oder mein persönlicher Blick darauf, dann kann das natürlich Mehrwert erzeugen. Also unser Beispiel ist ja relativ klassisch für das, wie ich auch neue Kontakte kennenlerne. Also ich habe dich gefunden über eine LinkedIn-Recherche, habe irgendwie Moderatorin gesucht aus Hamburg. So, dann bin ich über dein Profil gestolpert und dann passiert ja Folgendes, dann sagst du ja nicht sofort, super, hier, das machen wir. Dann gehe ich auf dein Profil, guck mal so stichpunktartig, was finde ich da irgendwie, was für Beiträge, irgendwie wofür steht die, und mach dann den nächsten Move und spreche dich dann meinetwegen an. Und ich glaube, das ist schon etwas, was in vielen Business-Kontexten passiert, dass du dann so einen ersten Abgleich machst und sagst, ja, kann ich mir das erstmal vorstellen, ist diese Person relevant? Die Themen, die sie bespielt, sind das die Themen, die mich auch gerade beschäftigen? Und dann entfaltet dieses Netzwerk tatsächlich auch eine tolle Wirkung, weil das muss ich schon sagen. Mhm. Ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt, von denen hätte ich vorher keine Ahnung gehabt, dass ich mit denen irgendwie eine Schnittmenge habe. Und da war LinkedIn in der Lage, diesen Erstkontakt sozusagen zu vermitteln.
Ja, ja. Von der Betrachtungsweise verstehe ich, dass es durchaus eine Berechtigung hat. Das ist dann für mich persönlich, das ist aber eine ganz persönliche Geschichte, weil ich früher ganz viel mit Xing gemacht habe, eine Fortführung von Xing. Weil ich habe früher das bei Xing gemacht, dass ich Menschen kontaktiert habe oder die mich. Ich hatte da auch ein viel größeres Netzwerk. Du kannst bei LinkedIn nur 30.000 Kontakte haben, dann ist dicht. Und ich habe viele Kollegen, die das auch haben. Und wir schmeißen ständig Leute raus. Also manche Dinge hinterfrage ich halt, wo ich denke, dann mach doch eine kostenpflichtige Sache raus und lass da mehr Leute rein. Weil Netzwerk dient dazu, es zu vergrößern. Und wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich mehr als 30.000 Menschen in 20 Jahren kennengelernt habe. Weil ich einfach unfassbar umtriebig bin und jede Woche neue Leute kennenlerne. So, und da kann mir kein LinkedIn sagen, nee, das kann aber nicht sein, dass du nicht 30.000 Leute kennengelernt hast. Doch, wenn du über 20 Jahre selbstständig bist, hast du 30.000 Leute kennengelernt. So. Und bei Xing konntest du eben, da hatte ich 44.000 zu Höchstzeiten. Das ist ja jetzt leider alles eingeschlafen. Aber darüber habe ich jede Woche Anfragen früher gekriegt. Bei LinkedIn ist es natürlich jetzt schwieriger, weil bei LinkedIn viel mehr Leute sind. Bei LinkedIn sind natürlich viel mehr Mitbewerber, dadurch ist es schwieriger, genau. So, und da ist natürlich noch mehr dieses, ja, da machen viele Vertrieb, was es bei Xing so nicht gab, ne, wo du einfach eine Nachricht kriegst, wo du denkst, so, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht zu mich, aber gut, die wollen mir irgendwas verkaufen, ne, so, und schreiben dich an. Wo man sagen muss, ja, vielleicht könnte man das auch abbestellen, dass man das gar nicht kriegt oder möchte das vielleicht gar nicht kriegen. Ansonsten das, was du gerade gesagt hast, dieses ich such mal und so, dafür ist das ein Riesenmehrwert. Also das, was du gemacht hast, das klassische Beispiel, da sehe ich einen Riesenmehrwert. Aber zum Beispiel komplett diesen Feed mal durchschauen, das mache ich jetzt in den Sommermonaten gar nicht. Das mache ich vielleicht im Winter oder so. Ja. Aber jetzt, wo tolles Wetter ist, habe ich das Gefühl, ist da gar nicht so viel los.
Da, ja, also das kommt natürlich drauf an. Ich würde sagen, da passiert schon was. Aber mein Tipp wäre der vom Beginn, also diesen Feed zu säubern. Wenn du jetzt feststellst, da sind Leute, die magst du vielleicht als Menschen, aber sie bieten ihr Business-Kontext mit ihren Themen keinen Mehrwert, weil die unterhalten sich halt die ganze Zeit, weiß nicht, über irgendein Produkt, das dich nicht interessiert, dann denen zu entfolgen oder zumindest nicht aus Verbundenheit zu liken und zu kommentieren, weil man sagt, ja, ich mag den total gerne. Weil dann denkt der Algorithmus natürlich, okay, die scheint sich ja die ganze Zeit dafür zu interessieren, für den Tracker, den der da vorstellt, also spiele ich weiter den Tracker aus. Also würde ich dann eher sagen, da muss man leider dann aus Business-Sicht laufen lassen durch seinen Stream und dann wird der Feed auch besser und relevanter für einen selber.
Ich möchte jetzt nochmal über dich ganz persönlich sprechen. Hast du vielleicht mal so ein Fuck-Up-Stories für uns? Also was war dein größter Marketingfehler und was hast du daraus gelernt?
Gute Frage. Muss ich ein bisschen überlegen. Also man macht natürlich immer mal wieder kleine Fehler, macht man täglich so, aber darauf willst du ja nicht hinaus. Du willst ja wirklich irgendwie einen absoluten Fuck-up mal haben.
Du darfst auch gerne nachdenken, kein Problem. Wenn du keinen hast, ist auch gut.
Doch, mir fällt einer ein, das ist schon ein paar Jahre her, aber da haben wir uns mal auf das Risiko eingelassen, einen bestehenden E-Commerce-Shop auf ein neues System zu bringen. Und das machen wir normalerweise nicht, weil wir wissen, dass es ein hohes Risiko ist, wenn du den ursprünglichen Shop nicht selber gebaut hast und damit nicht jede Programmierung und jede Codezeile kennst, das zu transformieren. Wir haben das aber gemacht, weil wir den Kunden auch kannten und uns relativ sicher waren, dass das klappen könnte. Ja, das hat nicht geklappt. Und dann war der Shop halt wirklich 2-3 Tage offline und da gab es Krisengespräche. Wir konnten das am Ende zum Glück lösen und die Geschäftsbeziehung läuft auch noch Ewigkeiten weiter. Aber das war eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, da wir wussten eigentlich, dass es nicht gut geht. Das hat mich daran gestört, weil manchmal läufst du ja einen Fehler rein und sagst, ja, ich war einfach nicht zu erkennen vorneweg. Ja. Aber in dem Fall kannten wir das Risiko und waren trotzdem nicht konsequent genug, das einzuhalten.
Ja gut, aber du würdest den Fehler jetzt nicht nochmal machen.
Nee, genau, den würde ich
jetzt. Also das ist doch ein Learning.
Ja genau, ein Learning hatten wir auf jeden Fall, das kann man so sagen.
Ja, welche Tools gehören heute zu deinem persönlichen Marketing-Stack? Was nutzt du?
Claude, ChatGPT. Wir haben eine eigene Rock Engine, nennt die sich. Das ist sozusagen unser eigenes LLM-Tool, wo wir besonderen Zugriff zu Daten haben, die halt sonst öffentlich nicht zur Verfügung stehen. Das sind die drei wichtigsten. Der Rest sind eher Kommunikationstools. Ne? Klar, ich schreibe auch noch E-Mails, ich arbeite auch noch in Microsoft Teams, aber jetzt so die typischen Handwerkstools, würde ich sagen, sind die drei.
Gibt es eine Marketingpersönlichkeit, die dich inspiriert? Vielleicht auch von der OMR, was du wahrgenommen hast?
Ich höre tatsächlich sehr gerne von Philipp Westermeier seinen Podcast. Der ist ja gar nicht jetzt so mit totalem Marketingblick, sondern der guckt ja mal sehr aus einer Geschäftsmodell-Sicht. Und das ist das, was mich interessiert, weil sozusagen von unserer Marketingperspektive, wir können eigentlich immer nur dann gut beraten, wenn wir Geschäftsmodelle verstehen. Und dadurch, dass wir auch ein sehr buntes Portfolio aus B2C und B2B-Branchen haben, geht es bei uns halt sehr viel darum, schnell in Geschäftsmodelle reinzukommen, zu verstehen, wie funktionieren die eigentlich, wo sind Umsätze, wo sind Kosten, wo können wir den Hebel ansetzen. Und ich finde, dass Philipp das dann immer sehr gut in den Gesprächen macht, weil er genau auch auf diese Punkte immer rein will. Also der hört sich ja nicht so gerne da irgendwelche qualitativen Produktversprechen an, sondern der will halt wissen, wie das Business funktioniert. Mhm. Und ich finde, dass das eine gute Anleitung ist, wie man selber sich auch in fremde Businesses reindenken kann, die man sonst nicht so gut versteht.
Ja, kann ich nur bestätigen. Der ist auf jeden Fall cool, der Podcast. Wenn wir jetzt dieses Gespräch in 5 Jahren erneut führen würden, was würdest du sagen, worüber werden wir sprechen? Ist es noch KI?
Ja, es wird noch KI sein, aber mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit. Das heißt, es wird überall im Kontext von jeder Privatperson und in jedem Unternehmen wie ein Automatismus drin sein, so wie wir heute mit Teams arbeiten und mit Outlook arbeiten, wird eine völlige Selbstverständlichkeit sein. Wir werden neue Marketingplattformen sehen, wage ich mal die Prognose, auch aus dieser KI-Transformation. Dadurch werden sich einfach ganz neue Modelle ergeben. Und ich glaube, wir werden in etablierten Branchen ganz neue Player sehen. Also meine Prediction ist, es gibt manche Bereiche, da gibt es Riesenkonzerne aktuell, die haben nur das Problem, durch diese Komplexität können sie diesen KI-Hype nicht so schnell nutzen, weil es gibt halt Strukturen, Silos, Betriebsräte etc., viel zu lahme Strukturen. Und ich glaube, dass es da Bereiche gibt, wo ganz junge Startups reinkommen, die von Grund auf komplett ihre Infrastruktur auf KI aufbauen, viel schneller skalieren können und damit große Marktanteile bei den Playern wegholen.
Also es bleibt spannend, können wir sagen, ne?
Das kann man sagen, ja. Müssen wir in 5 Jahren einen Termin ausmachen.
Machen wir definitiv, ja. Wenn du Unternehmen heute nur einen einzigen Marketing-Ratschlag geben dürftest, welcher wäre das und warum? Das ist die letzte Frage an dich.
Nicht durchdrehen, wäre mein Ratschlag. Also beobachtet alles natürlich aufmerksam, prüft, ob das auf euer Geschäftsmodell einen Einfluss hat, aber lasst euch nicht durchs Dorf treiben.
Timo ist die Ruhe selbst, sehr gut. Cool, vielen, vielen Dank, Timo, für die Einblicke aus der Marketingwelt und vielleicht auch den ein oder anderen Ausblick aus der KI-Welt. Dankeschön für das Gespräch. Das war eine neue Folge von Ilkas Welt, heute zum Thema Marketing mit Timo Brümmer. Dankeschön fürs Zuhören.
Dankeschön, ciao.